Das Bergische zeichnet so vieles aus. Seine grünen Wälder und Wiesen, seine blauen Talsperren, wie die Bever etwa, die manche auch den Bergischen Ozean nennen. Die typisch bergischen Dörfer mit Fachwerkhäusern und ihre starken Dorfgemeinschaften, in denen man zusammenhält und zusammensteht. Das Bergische steht auch und besonders dafür, dass man sich bei uns wohlfühlt. Zu uns kommen jedes Jahr mehrere 10.000 Menschen, um es sich bei uns gut gehen zu lassen. Dazu gehört auch unsere ausgezeichnete bergische Küche mit seinen fantastischen Restaurants. Manche führen sogar Sterne. Das Vendôme in Beensberg, die Mühlenhelle in Gummersbach und das Gourmet-Restaurant zur Post in Odenthal. Hier bin ich heute verabredet mit Christopher Wilbrandt, der zusammen mit seinem Bruder Alejandro das Restaurant leitet schon seit 30 Jahren.
Ob ich das nochmal so machen würde, also wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich nochmal eine Ausbildung zum Koch machen. Auf jeden Fall. Dann würde ich nochmal Koch lernen wollen. Nochmal mit dem Wissen, das ich jetzt habe, nochmal ganz unten einsteigen und nochmal durchstarten. Da hätte ich schon richtig Bock drauf. Man kann das gar nicht so in Worte fassen, wie glücklich dieser Beruf macht.
Und genau das ist er. Und er strahlt es auch aus.
Ich bin sehr glücklich. Also wenn du so einen Beruf hast, wenn du so viel tolle Erfahrung machen kannst, ist ja schon, fast jeder Tag ist ein Abenteuer. Das ist schon toll.
Das ist seine Geschichte.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast.
Ich bin Basti Wirz, Alaaf zusammen. Wundert euch nicht, Christopher und ich treffen uns an Weiberfastnacht in seinem Restaurant, dem Hotelrestaurant zur Post im Zentrum und im Herzen von Odenthal. Es verfügt über ein im Namen schon hörbar Hotel, dazu das Gourmet-Restaurant, das seit 20 Jahren einen Michelin-Stern trägt, und die Postschenke, einem kleinen, gemütlichen Brauhaus in einem Raum.
Ich habe mir sagen lassen, Tisch 16 wäre hier der beste Tisch.
Tisch 16 ist der hier. Da kannst du in die Küche gucken.
Ah, okay. Das ist also hier quasi
der Platz. Genau, hier sitzt, wenn du hier sitzt.
Nein, alles gut. Machen wir am Fenster, sehen noch ein bisschen was von draußen.
Machst du einen Kaffee?
Gerne.
Ja, mit Milch und Zucker.
Blond und süß.
Belegtes Brötchen.
Das ist lieb von dir. Danke. Ja? Nee, danke. Ein Kaffee reicht mir, danke.
Christopher verrät ein Erfolgsrezept seines Sternerestaurants. Jeder Gast ist gleich. Niemand bekommt einen bevorzugten Service. Ob Promi, möglicher Testesser oder einfach nur normaler Gast. Christopher und ich kennen uns schon ein Weilchen, fast 10 Jahre. Unsere erste Begegnung damals eine besondere.
Es war der 20. Geburtstag von Radio Berg, wo ich 20 Stunden mit der Michi durchmoderiert habe.
Ach ja, da war ich zwischendurch drin. Ja, stimmt.
Und du hast gekocht für uns, exquisit in unserer
kleinen Küche
bei Radio Berg.
Steinbutt habe ich gemacht. Amalfi Zitronenchutney oder sowas.
Genau, ein Traum. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. In diesen fast 10 Jahren hat sich viel getan bei Christopher. Seine Ehe endet, er findet eine neue Frau an seiner Seite, die Corona-Pandemie, die besonders die Gastro sehr trifft. Die Öffnungszeiten ändern sich und auch seine Prioritäten. Christopher und auch sein Bruder Alejandro nehmen sich mehr Auszeiten. Doch fangen wir vorher ganz von vorne an. Christopher und sein älterer Bruder Alejandro kommen beide nicht im Bergischen auf die Welt, sondern auf einer der schönsten Inseln im Mittelmeer.
Mein Vater hat Koch gelernt in der Nähe von Bonn. Auf der Margaretenhöhe am Drachenfels. Und dann hat er sich ein Zimmer teilen müssen mit einem Spanier. Und dann haben die gegenseitig sich die Sprache beigebracht. Und der Spanier kam aus Ibiza. Dieser Spanier, der Leo, der wurde dann mein Patenonkel. Und dann hat er gesagt, komm auf Ibiza, da kannst du arbeiten und so weiter. Ne? Und dann hat mein Vater auf Ibiza gearbeitet. Hat meine Mutter mitgenommen, die hat auch dort gearbeitet, schon im Service damals. Dann sind mein Bruder und ich sind dort geboren.
Du sprichst wahrscheinlich auch gut Spanisch,
oder? Nein.
Ach, wie schade.
Ja, schade, ja, ich weiß. Aber ich spreche leider kein Spanisch. Ja, wir können uns ein Zimmer bestellen, wir können auch Essen bestellen, wir können auch nach dem Weg fragen, aber man kann nicht sagen, dass wir jetzt Spanisch sprechen.
Seine Eltern übernehmen später das Hotel zur Post, schon 50 Jahre her. Christopher und sein Bruder sind früh mittendrin.
Wir haben immer schon bei unseren Eltern mitgearbeitet, mitgeholfen. Wir standen auf Coca-Cola-Kisten und haben gespült. Eine Spülmaschine für eine Mark die Stunde.
Das war viel Geld.
Ja, dann hatte ich 5 Mark in der Tasche sonntags. Ja, da war ich groß. Ja. Da war ich mit 8 oder mit 7 war ich groß. In der Schule warst du als Gastronomenkind schon irgendwie immer hinten dran, weil die Eltern nie Zeit hatten. Das wussten die Lehrer wohl irgendwie schon. Aber trotzdem haben wir uns irgendwie durchgebissen.
Und beide Brüder haben früh den Biss, ebenfalls Gastronom zu werden. Christopher startet eine Ausbildung zum Koch im Altenberger Hof in Altenberg.
War auch ganz schnell im Thema und hat mich auch sofort interessiert alles. Und der Küchenchef hat gesagt, ah, du kannst ja schon ein bisschen kochen und so, ne? Erster Tag. Ich so, ja klar. Dann mach mal eine Mousse au Chocolat. Habe ich eine Mousse au Chocolat gemacht, habe ich Zucker mit Salz verwechselt.
Oh, schön. Ja, als zartbitter dann.
Da kann ich dir sagen, das war meine erste Mousse au Chocolat im Altenbergerhof. Küchenchef war erstaunt. Aber gut, war so. Ich habe dann meinen Weg gemacht und war eine gute Zeit.
Man hört ja immer, Kochausbildung ist ja mit die härteste Schule der Welt.
Boah.
Wie hart war es für dich damals? Also du sagst direkt, boah, ist gar nicht?
Nee, es ist natürlich, sind andere Zeiten, klar. Aber jetzt ist es. Wie soll ich das erklären? Ich habe natürlich noch harte Schule gehabt. Ich habe bei Witzigmann, bei Winkler, ich habe wirklich bei den ganz großen Köchen noch gearbeitet und dort herrschten damals andere Töne. Da waren auch 18-Stunden-Tage waren da angesagt und da waren auch nachmittags Zwangs-Power-Naps, also zwangskleine Schlafpausen im Stehen, zusammen, in der Patisserie, so Arme verschränkt, wir lehnen uns jetzt alle an die Schränke an und schlafen so 20 Minuten. Im Stehen.
Ging das?
Ja, geht. Kann sich an alles gewöhnen. Es war eine harte Zeit. Ich kann mir das nicht mein ganzes Leben vorstellen, aber ich war 18, 19, 20 bis 26 oder was. Da hältst du sowas durch. Ich habe extrem viel gelernt. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so eine Konserve hier in meinen grauen Zellen. Da zehre ich immer noch von und erinnere mich gerne an Dinge, Die kriegst du heute gar nicht mehr beigebracht. Ja? Harte Zeit, klar. Die Zeiten sind heute nicht mehr so. Heute steht der Stellenwert komplett auf Freizeit. Im Moment habe ich sehr wissbegierige Leute, die wollen alles wissen, die saugen mich aus. Also das ist auch eine schöne Sache. Und wenn jemand interessiert ist, da gebe ich auch viel. Da möchte ich auch, dass sie viel mitnehmen von mir und viel lernen. Ja? Aber du musst halt auch sehen, manchmal musst halt einfach auch die Uhr vergessen und sagen, okay, ich habe jetzt gerade hier eine Lernphase, der Bülbrand, der hat jetzt Steinbutt bestellt, der kommt jetzt, der Steinbutt, den löst er jetzt aus. Ich will jetzt sehen, wie der das macht, aber meine Zeit ist gerade vorbei. Meine Uhr, 14 Uhr, ich bin durch oder was, weil ich einen Frühdienst hatte. Dann bleibst du halt noch eine halbe Stunde oder eine Stunde und guckst dir das an.
Man hört ja sehr viel, oder ich sag mal so, ein Geschimpfe über die neue, junge Generation. Dass diese neue, junge Generation, dass es schwierig sei, mit dieser Generation umzugehen. Dass sie nicht so wissbegierig sei, dass es, ich will das Wort faul nicht sagen, weil das ist mir zu sehr wild, aber du weißt vielleicht, was ich meine.
Ja, das ist der Tenor, den man überall hört, aber ich habe solche Leute noch nicht kennengelernt.
Ja.
Die Leute, die ich hier habe, die sind oft studiert, die haben ihren Weg erst nach ihrem Studium gefunden, wo sie merken, eine Kochlehre oder eine Servicelehre wäre was ganz Tolles. Mhm. Und eben, weil es auch so erfüllend ist, ja? Weil das so befriedigend ist, dieser Beruf, sind ganz viele Menschen, die hier ihre Ausbildung machen, das waren alles Auszubildende, die heute Morgen gesehen hast, die sind alle gut drauf und alle wollen diesen Beruf machen. Natürlich musst du auch am Wochenende ran. Ja, das ist einfach so. Dann hast du einen anderen Lebensrhythmus, aber das musst du ja nicht dein ganzes Leben lang machen. Du kannst ja erstmal eine Kochlehre machen oder eine Servicelehre und dann guckst du mal weiter, was passiert. Aber die Leute, die hier sind, die haben alle Lust, die wissen auch alle, dass man erst zufrieden ist, wenn man auch was geleistet hat. Anders geht's ja gar nicht. Du kannst nur zufrieden sein, wenn du was geleistet hast.
Was tust du, damit sich auch die jungen Menschen, die hier bei dir arbeiten, dass die sich wohlfühlen? Was tust du mit deinem Bruder zusammen, damit das hier trotz absoluten Stresses auch eine Art sicherer Hafen bleibt?
Es gab, also ich sag mal, weit vor Corona noch gab es eine Zeit, war Dienstbeginn morgens um 8:30. Danach war Pause um 14:30. Bis 17:30 und dann von 17:30 bis 22:50. Da hat noch keiner auf die Stunde geguckt, noch keiner. Da war das einfach so, wenn du dann in der Gastronomie gearbeitet hast, mittags und abends musst du da sein. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist nicht richtig. Ne? Weil alle um uns herum belächeln uns oder machen irgendwie, ziehen an uns vorbei und guck mal, die arbeiten hier 12 Stunden oder 10 Stunden, die Auszubildenden oder die Ausgelernten. Und das, Da musst du einfach auch sehen, dass das nicht richtig ist. Und dann waren wir auch ganz schnell Vorreiter und haben ein Zeiterfassungssystem eingerichtet, dass alle Auszubildenden und alle Mitarbeiter auf ihre 8 oder 9 Stunden am Tag kommen und alles andere wird vergütet oder ausgeglichen. Also natürlich kommen Gäste rein, die sollten um 20 Uhr kommen, stehen aber im Stau am Flughafen, kommen erst um 21.30 Uhr. So, dann bekommen die natürlich auch noch ihr Essen und dann dauert es für alle ein bisschen länger und diese Zeit wird dann halt einfach ausgeglichen.
Was heute auch anders ist als früher, der Umgang miteinander.
Also das, was ich nie sein wollte und nie haben wollte, ist Choleriker. Ich wollte nie Choleriker sein. Ich wollte nie einer sein, der andere Leute, andere Menschen runterputzt. Ja, schon verschiedene Angebote bekommen von Fernsehformaten, TV-Formaten, wo ich das hätte machen sollen. Also andere Kleingastronomen kritisieren und...
So wie Rach, der Restauranttester, sowas oder wie?
Ja, so war es, dass man dann... da habe ich auch verschiedene Castings gemacht. Ist überhaupt nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Ich habe cholerische Küchenchefs gehabt, ja. Aber so richtig, ich weiß nicht, wie man so viel Energie aufbringen kann, in so viel Wut in ein Argument zu legen, den man einem anderen entgegenbringt. Also so viel, da brauchst du ja ein Päckchen Traubenzucker einmal, wie sie rumschreien oder rumgeschrien haben.
Also. Und auch das ist heute anders. Köche, also Spitzenköche, sehen sich nicht als Konkurrenten, wie etwa Dieter Müller, der übrigens auch in Odenthal wohnt. Die beiden sind fast Nachbarn. Ihre Wohnhäuser trennen nur 80 Meter Luftlinie.
Für das, was wir machen, ist ja genug Potenzial da. Also wir haben ja genug, wir müssen uns nicht um Gäste streiten. Er hat übrigens nächste Woche auch einen Tisch reserviert. Also von daher ist es so, dass Dieter Müller jetzt überhaupt keine Konkurrenz, auch Schloss Bensberg und Warndom und die ganzen Sterneköche in Köln und der ganzen Region, keine Konkurrenten. Kann ich gar nicht. Wir freuen uns wirklich, wenn wir uns sehen. Und ich glaube, wenn ein Kollege essen kommt, dass ich dann nervöser bin, als wenn ein Testesser kommt.
Außerdem heute anders, und das findet Christopher großartig, das Wissen um die ganz großen Kochkünste und Tipps und Tricks behält man nicht mehr für sich, sondern teilt es.
Es gibt ja Symposien, Chefsache und Rolling Pin Conventions und solche Sachen, wo auf einer Bühne jemand, ein Koch, ein guter Koch, seine neuesten Tricks und Kniffe und Erfahrungen mitteilt vor einem Publikum, das nur aus Köchen besteht. Ich sage jetzt einfach mal, 2000 Köche sitzen im Publikum und der große Koch, der trägt dann vor, wie er seine neuesten Dinger macht. Also im Moment wird alles verraten und ausgetauscht. Und siehst du auch auf Instagram, was ist, da werden alle Tricks werden dort weitergegeben und verraten. Und das ist, momentan gibt es, ist nur ein offenes Buch. Also Kochbücher aus den 50er, 60er und 70er, Anfang der 80er teilweise auch noch, von großen Köchen, die Rezepte daraus lernen. Also wenn ich die durchlese, sehe ich schnell, dass die fast alle fehlerhaft sind. Ich glaube absichtlich. Da hat man seine Kochkunst noch nicht so an jedem weitergegeben.
Zurück zu seinen Anfängen, zu seiner Ausbildung damals. Als er diese beendet, geht es für ihn lange Zeit raus aus dem Bergischen.
Anfang der 80er habe ich meine Ausbildung gemacht im Altenberger Hof in Altenberg und bin dann ungefähr 10 Jahre auf Wanderschaft gegangen, europaweit. Dann bin ich hier wieder eingestiegen und bin jetzt hier seit 30 Jahren. Genau, seit 30 Jahren. Wir hatten letztes Jahr 50-jähriges Bestehen, also Familie Wilbrand 50 Jahre. Und ich bin jetzt hier mit meinem Bruder seit etwas mehr als 30 Jahren.
Wie fühlt sich so eine Zahl an? Vor allen Dingen, wenn man vielleicht selber ins Spiegel guckt und sagt, boah, krass, 30 Jahre.
Ich habe mit 20, habe ich gedacht, mit 36 bist du schon alt. Aber jetzt bin ich kurz vor 60 und es fühlt sich eigentlich ganz normal an, ganz gut. Ne? Also die nächste Generation steht schon in den Startlöchern, ja. Und mein Neffe ist schon mit eingestiegen, der ist jetzt hier im Service mit eingestiegen, hat Top-Stationen gehabt in 2- und 3-Sterne-Häusern weltweit. Ist jetzt hier mit eingestiegen. Meine Tochter hat Winzerin gelernt, dann hat sie internationale Weinwirtschaft studiert und dann hat sie gesagt, jetzt hänge ich noch eine Konditorlehre hinten dran. Eigentlich sollte sie im Januar einsteigen, aber jetzt brauchen wir noch ein Jahr. Die Konditorlehre macht sie im Café Wild. Da ist noch richtig alte Schule und du lernst richtig was, also aus meiner Sicht. Ja. Und meine Tochter sagt auch, dass sie richtig was für sich mitnehmen kann und du musst halt einfach sie ist halt auch schon über den Punkt hinaus, wo sie sagt, das ist jetzt nicht Arbeit, das ist jetzt nicht nur Arbeit, das ist auch Lebensfreude, dort aufzuschlagen, etwas zu produzieren, etwas zu machen und andere Menschen damit zu erfreuen. Was Erfolgserlebnis, wie ein Maurer, der eine schöne Mauer aufbaut und dann durch seine Stadt fährt und sagt, die Mauer habe ich gebaut, das habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Ist doch schön, oder?
Man hört, für Christopher ist es bis heute kein Beruf, sondern seine Berufung.
Ich liebe meinen Job.
Ist kein Job, ne?
Ein Job ist etwas, womit man Geld verdient. Da muss noch nicht mal Leidenschaft drin stecken. Ja? Also ich bin immer der Meinung, egal was du machst in deinem Leben, es ist für dich selber, immer für dich selber. Natürlich müssen wir irgendwo Geld verdienen. Ja? Wenn ich Millionär werden möchte, dann würde ich was anderes machen. Dann hätte ich irgendwas gelernt, an der Börse zu arbeiten und so. Und dann mache ich morgens 2 Stunden und dann habe ich mich um meine Finanzen gekümmert. Danach ist freie Zeit. Aber das ist ja was ganz anderes hier. Ich bin Gastgeber oder wir sind Gastgeber, Küche, Service. Köche, Kellner sind Gastgeber und wir sind gesegnet mit Glücksmomenten und Erfolgserlebnissen. Also wie gesagt, ich koche morgens ein bisschen was, ja, so ein bisschen kochen, ein bisschen brasseln und abends sagen die Gäste, boah, war das toll. Und es gibt doch nichts Schöneres für Kellner und für einen Koch, wenn der Gast zufrieden und dankbar nach Hause geht. Was gibt Schöneres? Positives Feedback ist immer sehr erhaben und sehr befriedigend. Und dann gehst du mit einer sehr positiven Stimmung ins Bett und sagst, boah, das ist ein toller Tag heute.
Dieses Feedback, dieses Lob, diese Anerkennung müssen sich Christopher und sein Team verdienen. Jeden Tag.
Also das Erfolgsrezept einer guten Gastronomie, das hat noch nicht mal was mit einem Michelin-Stern zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du eine Kontinuität an den Tag legst und der Gast weiß, was ihn erwartet, wenn der bei dir einkehrt. Das ist das, was eine gute Gastronomie ausmacht. Da gibt es Wirtshäuser, Brauhäuser. Wenn du da hingehst, du weißt, du gehst da hin wegen Himmel und Erde oder wegen der guten Frikadelle oder wegen der guten Rinderbrühe, dann bist du doch gut aufgehoben. Die Zeit, die dort verkauft wird, die wir als Gastronomen verkaufen, die Zeit, die wir dem Menschen schenken, Auszeit, Freizeit, Kopf freischalten, Gast sein zu dürfen, das ist doch ein ganz großes Geschenk auch für uns Gastronomen.
Also irgendwie finde ich das so interessant. Du sprichst gar nicht darüber, wie eure Küche ist oder was das Erfolgsrezept ist, sondern eher dieser Wohlfühlfaktor. Also der steht tatsächlich gefühlt gerade, obwohl ich weiß um eure gute Qualität, aber über der Qualität.
Ja, die Qualität des Essens, wenn du so alt bist wie ich, dann machst du das routiniert. Dann weißt du, worauf es in der Gastronomie wirklich ankommt. Du kannst in einem tollen Restaurant sitzen, in einem ganz hoch bewerteten Restaurant und du fühlst dich unwohl, du bekommst die besten Speisen serviert, von der allerbesten Qualität, fühlst dich aber unwohl, weil der Service zickig ist. Oder zum Beispiel, ich denke, ich habe samstagsabends einen tollen Job gemacht, also die ganze Küche hat super gearbeitet, super Service und wir haben tolle Garpunkte gehabt und total überzeugt gehe ich an Gast. Und dann sagt der erste Gast, ja, war nicht schlecht, aber da war so vielleicht ein bisschen weniger Säure und so. Ne? Und ich so, blöd. Nächster Tisch, ja, war nicht schlecht, aber solche Abende. Und dann gibt es Abende, wo du denkst, boah, da ist einiges schiefgelaufen in der Küche aus meiner Sicht. Die Garpunkte waren nicht, das war nicht. Vielleicht war da ein bisschen wenig Schaum oder zu wenig Emulsion. Und gehst an den Tisch und denkst, jetzt fängst du sowieso ein. Boah, war super heute Abend, Herr Wilber, war super heute Abend. War mega. Also ich habe ein anderes Bild dann als der Gast. Und da kommt der Service ins Spiel. Und der versüßt oder der macht dem Gast zusätzlich noch den schönen Abend. Eigentlich ist der Hauptprotagonist, der Service in dem Moment, weil er die 1:1 Kontakt ist.
Die Wilbrands und das Gourmet-Restaurant zur Post. Eine Erfolgsgeschichte. 50 Jahre gehören die Familie Wilbrand und die Post zusammen. 30 Jahre schon führen Christopher und sein Bruder Alejandro das Geschäft. Und den ersten Stern bekommen sie vor 20 Jahren.
Weißt du noch, wie es damals war, als ihr oder du den ersten Stern bekommen hast? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, weiß ich noch. Weiß ich noch ganz genau. Wir sind nicht informiert worden. Damals wurdest du einfach nicht informiert. Da war das noch kein Riesending. Ne? Da war das eine Autofirma. Also Michelin hat getestet in ihrem kleinen roten Bibel, so hieß das. Ja, und dann wurde es da drin. Da war auch nichts mit Werbung. Die haben nichts, sie haben nur davon gelebt, dass sie diese Bücher verkauft haben. Da gab es keine Werbeshow und keine Sponsoren und solche Sachen. Aber die Zeitschrift Der Spiegel, der hatte eine Rubrik, zwei Seiten im Spiegel, wer den Stern bekommen hat und wer ihn abgenommen bekommen hat. Da gab es zwei Seiten. Und mein Vater war gerade im Urlaub und er sagt, guck mal, ich glaube, wir haben Michelin-Stern bekommen. Ich wollte immer schon mal, er hat noch dazu gesagt, ich wollte eigentlich immer schon mal im Spiegel stehen. Da sind wir erwähnt worden im Spiegel. Ich habe den Artikel auch letzten Tage in der Hand gehabt. Und das war der Tag, an dem wir den Michelin-Stern bekommen haben.
Und dann? Spontane Party?
Ja, dann haben wir erstmal einen Sekt aufgemacht. Damals war noch Sektphase. Heute ist ja Champagnerphase, aber damals war Sektphase. Da haben wir Sekt getrunken, ja. Mit dem Michelin-Stern, davon gab es damals nicht so viele Restaurants, die das hatten, haben wir Angst gehabt, dass die Menschen, die wegen dem Michelin-Stern kommen, unseren Stammgästen die Plätze wegnehmen. Aber die war unbegründet, die Angst. Wir haben schon eine Veränderung unserer gesamten Gästestruktur bekommen. Und wir haben auch andere Produkte haben wir eingesetzt. Und dann konntest du auch mal Trüffel einsetzen. Das wurde dann auch bezahlt. Und dann hat sich der Weinkeller auch verändert.
20 Jahre führt die Post ihren Stern. Heißt auch, seit 20 Jahren kämpft das ganze Team auch dafür, ihn zu behalten.
Also wenn du ihn bekommen möchtest, für einen guten Koch ist das ein Baukastensystem. Da kannst du ganz einfach mit ganz wenigen Mitteln, weißt du, zack, 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 zack. Und das müsste am Ende das einen Michelin-Stern ergeben. Bei einem Michelin-Stern ist das, glaube ich, auch so. Den zu bekommen ist natürlich eine Sache, ne? Also du weißt ungefähr, wann die Testsaison losgeht. Dann machst du ein halbes Jahr, gibst du dieses Vollgas und dann bekommt der Michelin-Stern und dann hast du den. Das ist wie eine Medaille. So. Aber die Medaille, die nehmen sie wieder weg, wenn du faul bist. Du musst schon Gas geben. Aber am Ende des Tages kochen wir nicht für Michelin-Sterne oder für Testesser auch. Ne? Wir spielen dieses Spiel mit, klar. Wir wollen natürlich Online-Bewertungen und wir wollen die Bewertung in dem Buch und in dem Guide und so weiter. Aber am Ende ist es so, dass wir immer nur für unsere Gäste kochen und zwar so, dass die wiederkommen. Das ist Grundprinzip Nummer eins.
Ist es jetzt wirklich schwieriger, ihn zu erhalten, ihn zu bekommen?
Ja. Weil du musst halt eben, sich jeden Tag zu pushen, so ein halbes Jahr lang, Michelin-Stern, Michelin-Stern, Michelin-Stern oder gute Bewertung, gute. Klar, das macht man dann, bist du jeden Tag, wachst auf und hast du ein bisschen. Aber das musst du natürlich auch jeden Tag bringen, den Rest deiner gastronomischen Existenz, wenn du die Bewertung halten möchtest. Das kann man natürlich auch noch weitermachen bis zum zweiten oder bis zum dritten Stern. Also da könnte man noch weiter katapultieren, aber da sehe ich jetzt keine Veranlassung zu.
Also gab es nie eine Motivation zu sagen, wir schalten noch drei Gänge höher und wollen jetzt noch den zweiten?
Es gab schon mal doch schon von einigen Mitarbeitern, die haben gesagt, sollen wir mal auf den zweiten Stern gehen und so. Klar, wir wissen dann irgendwie alle, wie es geht, aber da musst du natürlich auch, da brauchst du Energie für.
Damals sind Auszeiten undenkbar, heute sind sie sehr, sehr wichtig. Auszeiten, die sie sich verdient haben, über all die Jahre. Genauso wie die große Anerkennung und Treue ihrer Gäste, zu denen eben auch gerne und häufig Prominente gehören.
Wenn Promis hier reinkommen, ist das für mich schon eine große Ehre und da bin ich auch stolz, wenn die hier sitzen. Gestern war zum Beispiel Christoph Maria Herbst hier.
Ach Quatsch, der Herr Stromberg.
Mhm. Ein super Typ. Also sitzt dann auch da, jetzt aktuell mit Bart. Und so, wenn Prominente zu Gast sind, ist das eine schöne Sache und da freuen wir uns drüber und wir belästigen ihn natürlich nicht mit. Wir machen jetzt Selfies zusammen oder so. Das machen wir nicht.
Gab es denn einen, wo du sagst, Wahnsinn, dass der oder die hier war? Das werde ich nie vergessen.
Also dadurch, dass die Klumser hier und die Heidi, die beste Freundin von meiner Schwägerin, also von meinem jüngsten Bruder, die Frau ist, waren die natürlich auch schon mal hier essen. Da war der Flavio Briatore mal mit. Und da haben die hier gesessen im Restaurant. Ich glaube, die haben Rehrücken gegessen. Und dann saß die ganze Familie hier und der Flavio hat die ganze Zeit telefoniert. Ich weiß nicht, ob er sich geschämt hat, dass er hier war. Und der hat gesagt, ja, ich bin hier gerade in Monaco und machen irgendwas ja auf Englisch. Und das war eine Geschichte mit Flavio. Die Familie Klum ist uns immer sehr, sehr verbunden. Also wir haben auch viel hier gefeiert. Und es gab auch mal eine Situation in der Postschenke, das war ein Geburtstag von Heidis Vater. Und da war der, wie heißt er denn noch, der Ex-Partner von der...
Ziel.
Ja, der Ziel, der war hier und der hat ihm ein Ständchen gebracht. Ziel hat ihm in der Schenke ein Ständchen gebracht Und da haben sich Gäste so gestört gefühlt, dass sie gegangen sind. Es ist so laut und es ist doch viel. Der Service stand doch alle dahin, wir haben uns alles angeguckt, wie toll das in der Schenke ist. Und die Gäste, die hier saßen, haben gesagt, es ist viel zu laut, so einen Krach wollen wir hier nicht. Wir gehen jetzt. Gut. Seal hat gesungen und die Gäste sind gegangen. Also war eine schräge Situation.
Bist du ein glücklicher Mann?
Ja, ich bin sehr glücklich. Also wenn du so einen Beruf hast, wenn du so viel tolle Erfahrung machen kannst, ist ja schon, fast jeder Tag ist ein Abenteuer.
Jetzt sitzen wir beide hier zusammen und sprechen so ein bisschen über dein Leben. Wenn du so 30 Jahre zurückdenkst, hättest du dir das so ausgemalt?
Ob ich das nochmal so machen würde?
Zum Beispiel.
Also wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich nochmal eine Ausbildung zum Koch machen. Auf jeden Fall. Also es gibt auch andere Berufe, die ich machen würde und gerne machen wollen. Aber mit dem Wissen, das ich jetzt habe, nochmal ganz unten einsteigen und nochmal durchstarten. Da hätte ich schon richtig Bock drauf.
Mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute, dass du auf deinem Weg bleibst.
Basti. Ne?
Bei dir bleibst. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ja, danke, dass du hier warst. Hat mich auch sehr gefreut.
Die nächste Folge, Freitag vor Heiligabend, hat auch etwas Weihnachtliches. Dann bin ich in der oberbergischen Schlossstadt und treffe in Hückeswagen Andreas Kölsch. Für ihn ist die Vorweihnachtszeit auch immer sehr besonders.
Und du guckst in ein paar Fenster rein und da stehen deine Holzengel. Und das fand ich richtig, richtig gut. So da, das ist ein geiles Gefühl, absolut. Und wenn du auch nachher mit Leuten sprichst, die dann wieder zu dir irgendwann mal an den Stand kommen, weil sie wissen, wo du stehst und sagen, Herr Kölsch, ich habe letztes Jahr bei Ihnen einen Engel gekauft, der steht das ganze Jahr. Ja, ich sage, er ist ja auch kein typischer Weihnachtsengel. Nee, richtig, und ich lasse ihn das ganze Jahr stehen. Ja, das finde ich super. Und das ist so eine Wertschätzung, die einem gebracht wird, und das finde ich super.
Seit vielen Jahren schon stellt er mit viel Liebe besondere Holzengel her. Und Andreas ist selbst auch eine Art Engel für schwerstbehinderte Menschen. Wie sehr er liebt, was er tut, das erkennt man auch daran, dass er sie liebevoll Menschen mit besonderen Fähigkeiten nennt. Auch das macht Andreas zu einem ganz besonderen Menschen. Hört ihr in der nächsten Folge.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf radioberg.de.